Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily. Interview.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier um das Thema Vertical Farming bzw. um die Infrastruktur dafür, denn ich spreche mit Markus Erbe. Er ist der CFO und Co-Founder von Crocus Labs, ein Unternehmen, das gerade eine 7-stellige Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, unter anderem vom HTGF und Brandenburg Capital. Und ist wirklich sehr spannend. Es geht um Licht, es geht quasi um die Möglichkeit, und das fand ich eine tolle Vision gleich in dem Gespräch, alle Frucht- oder Gemüsesorten, die weltweit angepflanzt werden, auch in Zukunft in Deutschland anpflanzen zu können oder halt eben vor Ort. Darum geht es ja genau. Das ist ja nicht nur ein Thema, was für Deutschland relevant ist. Ein tolles Deep-Tech-Thema, wie das Ganze mit Licht funktionieren kann, das erklärt euch gleich Markus Erbe, der CFO und Co-Founder von Crocus Labs.
Startup Insider Daily. Interview.
Cool. Ja, ich bin verbunden mit Markus Erbe, CFO und Co-Founder von Crocus Labs. Hallo Markus.
Hallo.
Ja, freue mich, dass wir sprechen und Glückwunsch zur Runde erstmal, ne? Ja,
Dankeschön.
Ja, cool. Ihr macht was, ich weiß nicht, darf man es Deep Tech nennen oder wie würdest du es bezeichnen?
Ich würde schon Deep Tech nennen, ja.
Ja, erzähl doch mal vielleicht für die, die jetzt nicht sehen können, was ich hier Tolles auf dem Bildschirm gerade sehe. Wie beschreibt man es jemand, der das nicht sieht?
Wir haben, also der Hauptgründer im Endeffekt, Dr. Prashant Makaram, der hat mit einem Freund im Endeffekt am MIT in Boston, haben die einen neuen Weg entwickelt, LEDs, ich sage jetzt mal, herzustellen. Ich glaube, in Fachkreisen sagen sie immer, die wachsen, weil die aus einer Platte im Endeffekt dann entstehen. Mhm. Und diese LEDs sind unglaublich viel effizienter und effektiver, als was wir aktuell auf dem Markt haben. Und damit wollten sie, also gehen wir denn jetzt in den Bereich Vertical Farms und Gewächshäuser, um dort im Endeffekt die Unternehmen dabei zu unterstützen, produktiv und vor allem rentabel zu werden.
Warum gerade dieser Bereich, also dieses Marktsegment? Weil eigentlich Licht braucht man eigentlich überall, ne?
Ja, warum da? Weil wir sind eine Nische im Endeffekt. Wenn wir jetzt auf den Commercial-Markt gehen würden, würden wir halt mit Konkurrenten wie Philips, vor allem mit großen chinesischen Anbietern, konkurrieren müssen. Das würden wir gar nicht schaffen. Und als die beiden die Idee hatten, also Herr Makaram die Idee hatte, der kommt ursprünglich von, auch aus der Chip-Industrie, könnte man sagen. Und der wollte einfach nicht die neuesten tollen Add-ons für die Smartwatches oder Mobilfunktelefone machen, sondern halt mal was mehr Sinnvolleres. Und da haben sich diesen Markt halt ausgesucht, weil, ich sage jetzt mal, die Landwirtschaft kommt gerade an ihre Grenzen, ist halt nur noch begrenzt Fläche da und alle sind gerade am Umdenken und der Trend ist auch sehr groß in diese Richtung, mehr zu Gewächshäusern und noch mehr jetzt gerade zu Vertical Farms, die jetzt neu kommen.
Hol uns doch mal vielleicht ab, warum sind denn Vertical Farms überhaupt so wichtig und warum ist das so ein Zukunftsmodell? Weil eigentlich kann man ja sagen, warum müssen wir es indoor machen? Es gibt ja draußen genug Sonne.
Ja, Sonne ist ja aber nur ein Faktor für die Landwirtschaft, die weitaus größeren sind. Zum einen die Fläche, also Land und dann Wasser und Arbeitskraft im Endeffekt. Und in der Vertical Farm kann ich im Endeffekt alle meine Ressourcen, Ausnahme jetzt vom Licht, deutlich reduzieren, also 80% weniger Fläche, die benutzt wird. Beim Wasserverbrauch ist das fast genauso. Und dadurch, dass ich jetzt meine Umgebung sehr stark kontrollieren kann, bin ich natürlich auch, ich sage jetzt mal, vom Außenwetter unabhängiger und kann damit in Gegenden, in denen ich bestimmte Sachen eigentlich überhaupt nicht pflanzen kann, kann ich so dann anbauen.
Mhm. Der Markt, den ihr adressiert, wer ist das genau? Also sind das Landwirte oder sind das Landwirte 2.0? Also Leute, die jetzt quasi gar nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben, sondern vielleicht eher die Infarms dieser Welt oder mit wem sprecht ihr da?
Also eher die Infarms dieser Welt. Viele, also einer unserer ersten Pilotkunden war halt Karls aus dem Norden Deutschlands. Mhm. Und die sind aktuell, ne? Genau, Karls Erdbeerhof. Mhm. Und die sind aktuell, kann man sagen, in der Transition vom normalen Outdoor-Anbau hin in den Indoor-Bau, weil auch da halt das Problem ist, die Fläche wird halt knapp, aber die Nachfrage größer. Mhm. Und weiterhin eingeschränkt Karls ja aktuell dadurch, dass eben nur von, ich glaube, April geht's los mit den Erdbeeren, bis denn, ich sag jetzt mal, aktuell durch die Änderungen in den Monaten mit der Wärme, noch bis Oktober können sie Erdbeeren quasi ernten. Und danach war es das. Mhm. Und wenn sie es nach innen verlagern, können sie im Endeffekt das ganze Jahr produzieren und ernten.
Mhm. Ist ja eigentlich mega spannend. Heißt das, also jetzt Erdbeeren im Winter ist etwas, woran man sich gewöhnen kann? Also dass Erdbeeren im Winter dann auch aus Deutschland kommen und vielleicht dann irgendwann auch sogar Zitrusfrüchte und so?
Damit haben sie mich gecatcht damals.
Ja?
Ja, Erdbeeren im Winter, also regionale Erdbeeren im Winter. Und das, da habe ich gesagt, gut, da bin ich dabei.
Okay.
Und ja, genau, also das ist im Endeffekt das Ziel, genau. Dass man zum einen die regionalen Sachen ganzjährlich anbauen kann, aber eben auch Sachen natürlich, die man eigentlich jetzt bei uns in Deutschland zum Beispiel gar nicht anbauen kann, wie zum Beispiel Zitrusfrüchte.
Mhm.
Also was wir jetzt in Eigentests schon gemacht haben, sind halt Paprikas, Chilis, mit Forschungseinrichtungen, Basilikum, Erdbeeren und ja, das, was halt aktuell viel am Markt ist, die Infarms dieser Welt sind jetzt gerade auch dabei, Neues zu entdecken. Bisher war es ja halt hauptsächlich Salat und ich sag jetzt mal, Kräuter, die dort in-house gepflanzt wurden, also geerntet, also produziert wurden. Und Trend hier geht jetzt ja auch gerade zu höherwertigen Pflanzen. Es gibt, die letzten Berichte, die ich gelesen habe, war, dass jetzt Weizen zum ersten Mal in einer Vertical Farm angepflanzt wird. Strauchtomaten und Erdbeeren.
Und mit Weizen und so weiter, das macht dann auch finanziell Sinn, ja? Kann sich das rentieren? Weil, vielleicht, also es klingt ja so, als denkt ihr über Skalierung nach, aber zeitgleich müssten ja dann die Kosten wahrscheinlich auch mitsteigen, ne? Ich kann mir vorstellen, von der Infrastruktur her, ich brauche ja erstmal quasi ein geschlossenes Ökosystem, das ich bauen muss, ne?
Genau, da ist die Krux. Also wir selber pflanzen ja so nicht an. Wir haben eine kleine Testfarm denn jetzt demnächst. Vor allem zum Prototypentesten unternehmen, um auch neue Saatgutpflanzen zu testen. Aber die aktuellen, also unsere aktuellen Kunden, die haben halt das Problem, dass im Endeffekt bis zu 80% ihrer OPEX-Kosten kommen vom Licht.
Mhm.
Und mit der Energiekrise, die wir gerade haben, der Gasknappheit, Strompreise explodieren, Energie wird knapp. Von der Ressource her steigen die Preise noch mehr und die wenigsten sind da halt wirtschaftlich. Und das wollen wir halt angehen. Jetzt, so schlimm die Situation ist, die Idee von uns war ja halt schon vorher da und die aktuelle Situation spielt uns halt natürlich jetzt ein bisschen in die Karten, was die Nachfrage natürlich deutlich steigert.
Was sind so für euch jetzt die Herausforderungen, also insgesamt, um das Ganze quasi erfolgreich zu etablieren?
Personal, wie bei den meisten.
Ja.
Wir haben jetzt im September unsere Finanzierungsrunde geschlossen, haben ganz aktuell letzte Woche am Freitag den Bescheid bekommen, dass wir unsere EU-Förderung erhalten haben und haben jetzt im Dezember fangen die nächsten Mitarbeiter an. Dann sind wir bei 8 und wollen, wenn möglich, noch auf 10 kommen dieses Jahr. Es wird aber knapp.
Mhm.
Hängt immer noch an. Und das Problem ist halt, was wir suchen, sind halt teilweise sehr spezialisierte Ingenieure, die eben nicht mehr nur bei uns gefunden werden, sondern unser Team. Wir sind jetzt sehr Multikulti geworden.
Mhm.
Sag ich mal.
Und so ein Unternehmen wie Karls Erdbeerhof, ich meine, die sind ja wirklich, also man kennt die hier in Berlin natürlich, die sind total etabliert, total groß. Und wie kann man so jemanden als Kunden gewinnen? Das muss ja für die auch, also denen rennen wahrscheinlich dauernd jeden Tag Leute die Tür ein und sagen, hier ist eine Idee und da ist eine neue Innovation. Wie habt ihr euch da durchgesetzt?
Gute Frage. Wahrscheinlich auch ein bisschen Glück dabei. Wir hatten halt den Prototypen, haben das vorgeführt, hatten ein Specsheet mit unseren Werten, was das Labor quasi jetzt so bestätigt hat schon und hatten angefragt, ob die offen sind für einen einfach für ein Pilotprojekt.
Mhm.
Und das hatten wir dann 21 über, ich glaube, knapp 2 Monate laufen gehabt zum Ende der Saison und haben dann halt mit Karls vorher ein paar Parameter bestimmt, was wollen wir hier jetzt genau testen und prüfen.
Mhm.
Und die haben dann mit unserem Horticulture Engineer ist dann quasi ein Modellaufbau skizziert worden, wie man das jetzt umsetzen kann in deren aktueller Infrastruktur.
Mhm.
Und dann ist das Projekt quasi erfolgt, ausgewertet worden. Und jetzt geht es gerade darum, ein längerfristiges Folgeprojekt zu machen, um zu gucken, wie rentabel, also wie sind die Auswirkungen, wenn sie es über einen kompletten Produktionszyklus nutzen würden.
Ja, total interessant. Wie lange dauert das, bis sich so ein Projekt amortisiert? Also wenn jetzt so Karls Erdbeerhof sagen würde, sie bauen jetzt mal eine Halle nach der anderen, wie lange brauchst du eine Halle, um sich zu amortisieren?
Es kommt auf die Hallengröße drauf an, aber dauert, würde ich mal sagen. Also unter 5 Jahre, bei so einer ganzen Halle nicht. Wenn man jetzt nur das Licht nimmt, kommt es auch drauf an. Also wir sind jetzt mit unserer Lampe im oberen Preissegment und sind da aber halt konkurrenzfähig zu dem, was noch so auf dem Markt ist. Mhm. Aber auch mit uns unter 3, also Amortisationszeit für den Kunden müsste, je nachdem, was er denn produziert, bei, ich sag jetzt mal, 2,5 bis 3,5 Jahre liegen.
Ah ja, spannend. Weil ich dachte jetzt so, Karls Erdbeerhof, die verlängern jetzt quasi oder erweitern ihre Produktionskapazitäten und verdoppeln die ja im Prinzip mit euch, ne? Sogar kann man sagen, aufs Jahr gerechnet. Und ich dachte jetzt gerade, weil du CFO bist, hast du jetzt quasi mit dem spitzen Stift schon ausgerechnet, okay, das dauert genau 2,7 Jahre und danach ist so ein Projekt, hat sich dann gerechnet. Ich dachte sogar, eigentlich könntet ihr sogar mit einem Investment-Case kommen, dass ihr sogar sagt, ihr habt Investment-Partner und bringt dann sofort auch das Kapital mit, um dann so eine Halle zu bauen.
Jein, sage ich mal. Also wir sind auch da mit entsprechenden Partnern in Gesprächen. Mhm. Unter anderem, also es gibt in den Niederlanden gibt es die Rabobank, die hat sich nur auf, ich sage jetzt mal, die Landwirtschaft spezialisiert und macht daneben zum Teil normalen Bankgeschäft, aber hauptsächlich Investitionen und genau solche Sachen und schiebt halt solche Projekte an. Hier in Deutschland haben wir noch die Rentenbank, die auch viel in Landwirtschaft mit drin involviert ist. Mit beiden sind wir in Gesprächen. Jetzt ist das Thema hier, dass wir selber auch zwei Modelle fahren. Zum einen, ich sage jetzt mal, Lighting as a Service. Wir verleasen die Lampen. Das klappt aber hauptsächlich nur bei den Vertical Farms, weil die sind da offen für. Und die ganzen Gewächshausbetreiber, das ist halt, könnte man so sagen, alte Schule, die möchten halt besitzen, was sie da nutzen.
Ist das denn eigentlich hinterher aus deiner Sicht, also trennt sich hier der Markt gerade, würdest du sagen, also die Unternehmen, die jetzt investieren und auf Vertical Farming setzen, sind die, ich weiß nicht, in 5 Jahren im Supermarkt konkurrenzfähiger sind als andere?
Oh, das ist schwierig, das kommt darauf an. Also wir haben den Trend, wir sehen aber auch aktuell, dass immer mal wieder einige dieser, ja ich sag jetzt mal, neuen Firmen, die im Vertical Farming Bereich aktiv werden, auch wieder insolvent gehen. Mhm. Meistens von dem, was ich jetzt so mitverfolge, die unglaublich stark auf Automatisierung und wirklich Hightech und so setzen, wo dann halt die Kosten natürlich nochmal deutlich höher sind. Der Trend, also was ich sehe, sind zwei Sachen. Das eine ist, dass alle, die jetzt gerade neu auf den Markt kommen, nicht mehr im aktuellen Produktionsgeschäft mitmachen. Das heißt Salat und Kräuter, also Leafy Greens und Microgreens, weil da ist einfach die Konkurrenz schon zu groß. Sondern wenn, dann immer gleich, wir brauchen halt ein Fullspektrumlicht und wollen halt Erdbeeren, Tomaten, das ist, wo es aktuell hingeht, machen. Die etablierten, ist halt schwierig zu sagen, finde ich. Gewächshäuser sind deutlich größer. Also einfach, die können halt viel, viel mehr Masse produzieren. Aber auch da ist der Trend hin, um halt, je nach Region, wo sie angesiedelt sind, ganzjährig produzieren zu können, halt immer mehr, dass sie auf Artificial Light setzen, damit sie halt im Winter, also in den Wintermonaten, genauso ausgelastet laufen können wie in den Sommermonaten.
Das dachte ich nämlich, ne? Ich finde ein Unternehmen oder aus meiner Perspektive ist ein Unternehmen, das saisonal Betrieb hat, immer schwieriger zu managen, immer teurer quasi in den Leerlaufzeiten dann als ein voll ausgelastetes Unternehmen. Deswegen dachte ich, ist das eigentlich ein Trend, den ihr dann quasi befeuert und das müsste sich ja irgendwann an den Preisen dann auch bemerkbar machen, ne?
Ja, also wo wir halt drauf hoffen, wo auch die EU ein bisschen mit drauf hofft mit den Vertical Farms, ist, dass einfach wieder viel, viel mehr regional produziert werden kann. Und nicht mehr, es wird irgendwo in Deutschland oder in einem anderen EU-Land produziert oder sogar halt in Nordafrika. Und dann wird es halt hertransportiert. So dass, also weil man ja auch beim Konsumerverhalten sieht, dass durch eigentlich alle Bevölkerungsgruppen durch ein gewisser Trend ist zu, wir wollen ein bisschen regionaler und frischer unsere Ware haben. Das geht natürlich aber nur, wenn entsprechend nah am Verkaufsort auch produziert werden kann.
Hm. Was würdest du sagen, kann hier nicht produziert werden? Zitrusfrüchte, hast du vorhin schon gesagt, würden theoretisch die gehen, ne? Was würde nicht gehen?
Aus meiner Sicht, ich muss ja sagen, der Laie, der jetzt nicht der Landschaftsingenieur ist, würde ich aber von dem, was ich mitbekomme, eigentlich sagen, alles. Es ist immer nur die Frage, wie man denn das drumherum baut. Also laut unserem Ingenieur, Horticulture-Ingenieur, können wir auch Bäume, Äpfelbäume etc. in-house machen. Mhm. Gibt es ja auch schon, dass die dann, also so Kleinstbäumchen in entsprechenden Töpfen in Hallen gezogen werden. Mhm. Und ja, durch unsere immer wärmer werdenden Sommer. Letztens bin ich einer Kaki-Pflanze hier in Brandenburg begegnet.
Okay, cool.
Also da sehe ich jetzt keine Grenze in dem Sinne.
Sehr, sehr spannend. Finanzierungsrunde vielleicht noch gerade ein paar Sätze. Der HTGF ist bei euch eingestiegen, ne?
Genau.
Ja, und Brandenburg Kapital, ne?
Genau. Und dann noch 4 Business Angels. Also ein Business Angels Club und 2 einzelne Business Angels.
Aha.
Das war uns in der Hinsicht wichtig, weil Seed-Finanzierungsrunde, wir wollten halt auch vor allem Leute haben natürlich an Bord, die neben Geld noch Wissen und gewisse Fähigkeiten mitbringen können, die uns zur aktuellen Zeit nützen.
Man sagt ja immer die 3K, ne? Glaube ich, Kapital, Know-how, Kontakte, ne?
Genau.
Ja, ne?
Und da hatten wir dann auch bei den Business Angels, da haben wir dann ein bisschen doch genauer geschaut, wer passt und wer passt nicht.
Mhm. Super. Und der Meilenstein jetzt, den ihr damit erreichen wollt?
Wir wollen von TLR 6 zu TLR 8 in den nächsten 2 Jahren, das ist auch mit dem EU-Projekt so, abgestimmt, sodass wir dann.
Sag mal von Laien, was das bedeutet?
Genau, also Technologie, Technologie Ready Level, also unser Technologie Level von 6. Wir haben den Prototypen fertig und es gibt erste Pilotprojekte zu TLR 8. Wir sind bereit für die Massenproduktion.
Mhm. Super. Das wäre ja ein toller Meilenstein eigentlich, ne?
Genau, also auch in 2 Jahren. Es ist ambitioniert, aber nicht zu ambitioniert.
Mhm. Und wenn jetzt hier Leute zuhören, die sagen, das klingt spannend, wer darf sich bei euch melden? Also Mitarbeiter, hast du gesagt, sucht ihr auf jeden Fall?
Wir sind prinzipiell immer offen. Also was wir seitdem die Runde durch ist, was wir ohne Ende bekommen, sind Anfragen von Dienstleistern.
Aha.
Auch die dürfen sich natürlich gerne melden. Wir connecten uns gerne und tauschen uns auch gerne aus. Ansonsten sind wir immer an Leuten interessiert, die auch aktiv sind in diesem Bereich. Also wir haben selber jetzt schon ein recht großes Netzwerk an Architekten zum Beispiel, die genau in dem Bereich nachhaltige Urbanisierung aktiv sind, wo es halt auch viel darum geht, Flächen in Städten gemeinnützig für die Bürger, für Garten-Landschaftsprojekte nutzbar zu machen und wo dann natürlich auch viel mit Inhouse und entsprechend Licht gearbeitet wird. Und am Endeffekt jeder, der Interesse hat, Mitarbeiter, auch da sind wir immer noch offen und am Suchen.
Mhm. Gerne auch Multikulti.
Gerne auch, also da sind wir ganz offen. Wir bevorzugen, darf man so gar nicht sagen, wir bevorzugen, aber wir sind auch sehr offen für Damen, da wir bisher erst eine weibliche Ingenieurin haben, trotz aktiver Suche. Das Team ist dadurch, auf alle Fälle ist es lustiger geworden.
Cool.
Genau.
Ja, und der klingt auch nach einem tollen Projekt, was ihr da macht, finde ich. Haben wir denn jetzt für den Moment was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Nicht, dass ich wüsste.
Cool, dann hat es mir großen Spaß gemacht, Markus. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Nochmal Glückwunsch zur Runde. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Vielleicht gibt es ja auf dem Weg zur, was weiß ich, TLR 8.
8.
Ja, vielleicht gibt es auf dem Weg dahin ja noch den einen oder anderen Gesprächspunkt, ja?
Wunderbar, ich danke.
Cool, danke dir, ne? Bis dann. Ciao.
Ciao.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war Markus Erbe, der CFO und Co-Founder von Krokus Labs. Ich fand's super cool, muss ich sagen. Ist doch wirklich spannend, welche Optionen oder welche Chancen und Visionen da in dem ganzen Thema Licht verborgen sind. Fand ich mega cool. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wäre natürlich großartig, wenn wir also zum Beispiel alles, was im Winter in die Pfanne kommen soll, nicht mehr importieren müssten, lange, lange Flug- oder Schiffwege in Kauf nehmen müssten, sondern einfach vor Ort anbauen könnten. Mega coole Vision, finde ich. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer die Bitte, wenn ihr jemanden kennt, der uns noch nicht kennt, dann empfehlt uns gerne weiter. War ja eine spannende Folge vom Thema her, fand ich. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen auf Apple Podcasts oder Spotify. Damit helft ihr uns dann wirklich, diesen Podcast bekannt zu machen. Vielen Dank an euch dafür, für eure Unterstützung. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.